Podcast, das Spezial.
Herzlich willkommen im Podcast, heute mit einer Spezialepisode zum Thema Sicherheit. Bei dem Thema, so macht es den Eindruck, wollen SPD und CDU jetzt zusammen so richtig ernst machen. Aber welche Möglichkeiten haben Politik und Verwaltung von einer Stadt in dieser finanziellen Situation überhaupt? Was können zwei zusätzliche Stellen für den kommunalen Ordnungsdienst überhaupt bewirken? Über all das und noch viel, viel mehr spreche ich jetzt mit Lisa Kapteinert, der Co-Vorsitzenden des SPD-Stadtverbands, und mit dem Stadtratsmitglied Jonas Ehm von der CDU. Mein Name ist Teve Schäfer, ich arbeite bei den Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. Heute wird es mal wieder politisch in unserem Podcast. Dafür habe ich zwei Gäste eingeladen aus der Kommunalpolitik, Jonas Ehm von der CDU und Lisa Kapteinert von der SPD. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.
Die drei großen Ziele, die im Fokus der nächsten Jahre stehen sollen, lauten laut Ratsbeschluss familienfreundliche Stadt, Wohnraum sichern und schaffen und Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit. Über den dritten Punkt wollen wir heute mal ganz besonders fokussiert sprechen. Und zwar ist meine Einstiegsfrage vielleicht an Herrn Ehm: Wieso ist gerade dieses Thema aus Ihrer Sicht gerade so drängend?
Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Debatten über Sicherheit gehabt. Wir haben sicherlich auch von extremeren Parteien das Thema immer wieder bespielt bekommen, aber in polemisierter Art und Weise und in viel Unwahrheiten. Trotzdem gibt es in der Bevölkerung ein gewisses subjektives Unsicherheitsgefühl und das müssen wir bespielen. Da ist Politik für zuständig. Ob das an jeder Stelle objektiv vorliegt, ist eine andere Frage. Aber subjektiv steht es im Fokus und wir haben uns als CDU in den letzten Jahren mit diversen Anträgen und mit diversen Diskussionseröffnungen immer wieder stark gemacht, um dieses Thema auch zu bespielen und auch voranzubringen.
In einer Umfrage der CDU unter 107 Castrop-Rauxlern aus dem März 2025 kam raus, dass 40% der Befragten angaben, dass sie sich unsicher in der Stadt fühlen. Frau Kapteinert, was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass dieses Gefühl, was Herr Ehm ja gerade schon angesprochen hat, in dieser Form besteht?
Ja, das ist keine Sondersituation in Castrop-Rauxel, sondern das können wir in ganz, ganz vielen Städten feststellen. Und wir vermuten, dass es auch damit zu tun hat, dass heutzutage natürlich alles Mögliche, was tatsächlich passiert, auch anders kommuniziert wird durch die sozialen Medien, durch das Handy, was immer zur Hand ist, als es früher vielleicht der Fall war. Wir auch vielleicht eine Unsicherheit in Castrop-Rauxel wahrnehmen über eine Berichterstattung, die eigentlich gar nichts mit Castrop-Rauxel zu tun hat, sondern ein allgemeines Problem darstellt. Wir merken aber natürlich auch, dass es tatsächlich ein anderes Auftreten in einigen Ecken gibt, dass eben auch Sicherheit ganz oft mit Sauberkeit in Verbindung gebracht wird. Und man das Gefühl hat, wenn man an einer Ecke ist, wo irgendwie Müll sich stapelt, wo es dreckig ist, dass man sich dort nicht sicher fühlt. Und deswegen haben wir als SPD und CDU eben auch gesagt, wir möchten das gerne miteinander verbinden.
Ich habe jetzt mit Ihnen kurz über Gefühle gesprochen. Ich habe ja auch ein paar Zahlen aus dem Kriminalitätsbericht der Polizei von 2024 dabei. Die neuen Zahlen für 25 sollten bald auch zu erwarten sein. Rund 6000 Straftaten wurden da in Castrop-Rauxel verzeichnet. Ähnlich wie in 2023, das sind etwa 16,5 Delikte pro Tag. Ein Drittel davon entfällt auf Diebstähle. Über 2000 Anzeigen schrieben Polizeibeamte 2024 wegen dieses Delikts. Dazu zählen unter anderem Wohnungseinbrüche, aber auch Taschen- und Ladendiebstähle. Insgesamt wurden laut Polizei 2024 knapp 55% aller angezeigten Straftaten in Castrop-Rauxel auch aufgeklärt. Das ist der höchste Wert der vergangenen 10 Jahre. Im kreisweiten Vergleich der Kriminalitätshäufigkeitszahl ist Castrop-Rauxel allerdings ganz vorne mit dabei, mit einem Wert von 8.157 laut dieser Polizeistatistik. Ich glaube, das ist ein Wert, den muss man dann nochmal genauer nachlesen. Auf jeden Fall ist die Europastadt deutlich oberhalb des kreisweiten Mittels und auch oberhalb des NRW-Durchschnitts. Herr Ehm, haben wir da wirklich nur ein Gefühlsproblem oder ist das auch real?
Wir haben natürlich dadurch, dass deutlich mehr ermittelt wird als noch vor 20, 30 Jahren, auch einen Anstieg bei Zahlen der Straftaten. Und das ist nicht unbedingt immer nur ein schlechtes Zeichen, dass es mehr Straftaten auch ermittelt wird und dass diese Zahl steigt, weil das Dunkelfeld und die die Dunkelzahl damit ja auch gewissermaßen gesenkt wird. Nichtsdestotrotz kommt dieses subjektive Gefühl natürlich nicht von ungefähr. Frau Kapteinert hat es gerade schon angesprochen. Es gibt diese Straftaten, es gibt auch einen Anstieg NRW-weit zum Beispiel mit Messerkriminalität, weshalb da gerade auch in meiner Generation eine große Unsicherheit vorherrscht. Okay, muss ich jetzt Angst haben, dass mein Gegenüber ein Messer dabei hat oder nicht? Diese Diskussion gab es in den letzten Jahren auch bei uns im Rat, auch Messerverbotszonen einzuführen. Und ich glaube schon, dass natürlich subjektive und objektive Kriminalitätsgefühle miteinander zusammenhängen. Nichtsdestotrotz ist es nicht so unsicher in vielen Orten, wie es vielleicht getan wird, aber auch in Castrop-Rauxel haben wir an der einen oder anderen Stelle durch Dunkelheit, durch Sauber- oder Sauberkeitsprobleme, durch vielleicht auch Leerstände und so weiter, Problem, was augenscheinlich ein subjektives Unsicherheitsgefühl steigert.
In der CDU-Umfrage, die ich vorhin angesprochen habe, war auch davon die Rede, und die nächste Frage geht wieder an Frau Kapteinert, dass Leute sich wünschen, dass mehr Präsenz von Polizei, aber auch Ordnungsamtskräften wie vom Kommunalen Ordnungsdienst gewünscht werden, dass das vielleicht helfen würde bei diesem Sicherheitsgefühl, dass das verbessert werden kann. Haben Sie auch den Eindruck, dass Polizei und Ordnungsamt nicht präsent genug sind?
Also ich kann absolut nachvollziehen, dass die Bürgerinnen und Bürger glauben, dass mehr Präsenz von Polizei und kommunalem Ordnungsdienst das Sicherheitsgefühl verstärkt. Gleichzeitig bin ich in den letzten Jahren wiederholt mit der Polizeischichten unterwegs gewesen und auch mit dem Ordnungsamt, also dem kommunalen Ordnungsdienst, war ich unterwegs und kann da schon behaupten, dass die irgendwie nicht in ihrer Bude oder in ihrem Büro sitzen, sondern tatsächlich auch unterwegs sind und tätig sind. Nichtsdestotrotz glauben wir als SPD insbesondere, dass wir, was die Aufgabenbereiche des kommunalen Ordnungsdienstes angeht, vielleicht es Sinn macht, sich das mal genau anzugucken, um gegebenenfalls dahingehend zu steuern, dass eine noch höhere Präsenz auf der Straße auch tatsächlich ermöglicht wird. Wobei uns schon immer wichtig ist, auch zu unterscheiden, es gibt die Aufgaben des KOD und es gibt die Aufgaben der Polizei, und das darf man und sollte man nicht vermengen.
Da ist immer davon die Rede, wenn ich, glaube ich, auch in die Kooperationsvereinbarung schaue, dass die Aufgaben des KOD wieder auf den Kern praktisch konzentriert werden und Sachen wegfallen, die obendrauf noch kommen an Verwaltungsaufwand. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen, was da erleichtert werden kann, sodass die Kernaufgabe stärker bearbeitet werden kann?
Ja, also wenn man beispielsweise sagt, dass der KOD sich jetzt zum Beispiel darum gekümmert hat, ob jemand seinen Führerschein abgegeben hat, den man einen Monat abgeben muss, weil eine benachbarte Kommune gesagt hat, überprüft doch mal bitte das bei dieser Person. So, dann bedeutet das, dass der KOD dorthin fährt, in anderen Umständen einmal quer durch die Stadt, das dann abarbeitet, dort nachfragt, vielleicht schon längst der Führerschein auch abgegeben wurde, vielleicht auch schon längst wieder zurück ist sozusagen, diese Aufgabe aber erledigt ist und in der Zeit der KOD natürlich nicht am Bahnhof unterwegs ist, durch die Altstadt geht oder durch die Lange Straße. Mhm. Und entsprechend sind das Aufgaben, die aus meiner oder aus unserer Sicht der SPD nicht originär beim KOD anzusiedeln wären, sondern das könnten auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen, die insbesondere vielleicht auch keine Ausbildung dahingehend haben müssen, was auch Selbstschutz und Ähnliches angeht. Also unser KOD ist ja besonders gut ausgestattet, auch kreisweit gesehen beispielsweise.
Jetzt haben Sie schon drei Orte angesprochen, wo auch viel darüber diskutiert wird, mitunter Lange Straße, Bahnhof, noch einen dritten Standort, den ich gerade vergessen habe. Innenstadt, Altstadt, genau. Und da ist meine Frage, was machen Sie denn jetzt konkret, CDU und SPD, als Kooperationspartner, die sich vorgenommen haben, dieses Thema anzugehen, damit wir dann in ein paar Jahren vielleicht sagen können, jo, das ist wirklich besser geworden. Was haben Sie vor? Herr Ehm, bitte.
Ja, ich glaube, wir fangen damit an, überhaupt über den Aufwuchs des KOD zu sprechen. Wenn man sich jetzt anschaut, ich möchte jetzt gar nicht zu viel darauf eingehen, aber den Koalitionsvertrag von 2020 bis 2025, da war das Thema Sicherheit nicht vorhanden. Also es war eine leere Seite quasi, gar nicht mit Überschrift versehen. Dementsprechend haben wir mit dieser Kooperationsvereinbarung und auch mit unseren Anträgen zu mehr Stellen für KOD, für Bodycams und vieles mehr Beleuchtungskonzepten eben jetzt den Aufschlag gemacht, um da auch eine deutliche Verbesserung vorzunehmen. Wir haben jetzt im Haushalt, der letzte Woche vorgestellt wurde, die Teamleiterstelle des KOD. Da die Landesregierung geht jetzt hin und ändert das OBG nochmal ab.
Was ist das OBG?
Das
Ordnungsbehördengesetz.
Ordnungsbehördengesetz. Und schafft dort die Standardmaßnahmen der Polizei in Paragraphen 24a bis z eben mit ein und führt auch noch weitere Ermächtigungsgrundlagen für die für den KOD ein, sodass der KOD vor Ort noch gestärkt wird und die Aufgaben aber auch ein bisschen vielseitiger
werden. Was darf der dann, was er jetzt noch nicht darf?
Aufenthaltsverbote aussprechen, das darf er im Moment nicht. Es wird auch an beispielsweise in Blitzerkontrollen in den mobilen Verkehr ausgeweitet, sodass die Befugnisse des KOD, die ja jetzt, und diese Unterscheidung ist ganz wichtig zwischen Polizei und KOD, dass die nochmal erweitert werden, aber gleichzeitig die Polizei vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch entlastet werden kann.
Wie kann man sich denn die personelle Entwicklung beim KOD vorstellen? Was haben Sie da geplant?
Unser Kernziel ist es eigentlich seit Jahren immer wieder weiter aufzustocken und dann ein KOD, der eben auch am Wochenende und unter der Woche von bis 22 Uhr, 23 Uhr unterwegs sein wird und eine personelle Aufstockung neben der Teamleiterstelle von 10 auf 12 Stellen in den kommenden Jahren.
Gut, 10 auf 12. Glauben Sie echt, dass man damit das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung verbessert? Also auch, es gibt dann noch eine Frage an Herrn Ehm, genau. Es gibt dann zwei Leute mehr, zwei Stellen mehr, die ein bisschen länger im Einsatz sind und möglicherweise noch ein Büro an der Lange Straße oder so. Aber glauben Sie echt, dass das bringt was für das Sicherheitsgefühl?
Das Büro an der Lange Straße vielleicht zunächst kann auch durch eine mobile Wache ersetzt werden, die sich dann eben nach Einsatzort auch vielleicht ändern kann und durch das Stadtgebiet stationär verändert werden kann. Aber ja, ich spreche schon davon, wir haben 2017 den KOD in Castrop-Rauxel mit zwei Personen eingeführt, dann immer weiter aufgestockt, bis man jetzt eben bei 10 Personen plus zukünftig hoffentlich so Beschluss des Haushaltes auch einer Teamleiterstelle, so dass auch strukturelle Entscheidungen getroffen werden, um auch da Struktur in diesen KOD reinzubringen und eben vielleicht auch noch mal ein bisschen, gerade bei 10, 12 Leuten braucht es halt eben auch noch mal ein bisschen mehr Führung an der Stelle. Und ja, ich bin mir sicher, dass zwei Personen mehr und gerade bei der Haushaltslage der Stadt Castrop-Rauxel durchaus sichtbar sind. Das bedeutet eben, dass man langfristig auch zwei verschiedene Streifen fahren kann in Stoßzeiten. Das sollte das Ziel sein, sodass wir eben nicht sagen, okay, wir haben zwei Personen in der Altstadt und wenn jetzt aber im Norden der Stadt irgendwo vielleicht Bedarf ist, dann müssen wir die abziehen und haben keine Möglichkeit mehr in der Altstadt präsent zu sein. Und so ändern zwei Personen da doch erheblich etwas.
Ich glaube, wir müssen erstmal noch eine Klammer zumachen mit Frau Kapteinert. Herr Ehm hatte eben angesprochen, dass Sicherheit in der letzten Wahlperiode gar keine Rolle gespielt habe. Sie waren da mit Ihrer Partei in Verantwortung. Würden Sie das bestätigen? Oder was haben Sie in diesem Zeitraum gemacht, was Herr Ehm vielleicht gerade nicht auf dem Zettel hat?
Das würde ich nicht bestätigen, aber ich will jetzt gar nicht unbedingt so groß zurückgucken, aber es war ja die SPD, die damals auch den KOD mit aufs Tableau gebracht hat, gesagt hat, wir müssen da arbeiten und ich halte es schon für sinnvoll zu versuchen, auch personell nochmal aufzustocken. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir eben, um da auf Ihren Punkt nochmal zurückzukommen, unter Umständen noch eine größere Resonanz kriegen durch eben eine andere Aufgabenverteilung und um da auch nochmal vielleicht auch den Austausch zwischen Polizei und KOD noch weiter zu verbessern. Die sind schon im guten Kontakt. Aber um wirklich zu gucken, dass, wenn es in Anführungsstrichen eine normale Ruhestörung ist, dann ist halt erstmal nicht primär die Polizei zuständig. Mhm. Und solange der KOD im Dienst ist, ist es dann auch gut, wenn der KOD das machen kann, weil die Polizei dann dementsprechend die Kapazitäten hat, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
Das ist eine Rückmeldung, die ja von manchen Kritikern gerade aus der Altstadt auch mir immer wieder entgegenschlägt, dass man die Polizei nicht oft genug sehe. Hängt das auch damit zusammen, dass die zu viel Aufgaben erledigen müssen, die eigentlich jetzt nicht Polizeikernaufgaben wären?
Ja, das sieht.
Oder stimmt das gar nicht?
Nee, das sieht das Landesgesetz erstmal grundsätzlich so vor, dass in den Zeiten, in denen halt das Ordnungsamt, in der Gesetzgebung war der KOD so noch gar nicht, sage ich mal, groß angedacht, dass in den Zeiten, in denen das Ordnungsamt halt außer Dienst ist, die Polizei dann einspringt und tätig wird. Und natürlich, also gerade, sage ich mal, freitagsabends oder samstagsabends, wo vielleicht vermehrt gefeiert wird, wird dann die Polizei auch wiederholt dorthin gerufen. Und die Polizei agiert ja grundsätzlich schon auch sehr deeskalierend. Das heißt, da gibt es das erste Mal sozusagen eine freundliche Ansage und irgendwie vielleicht noch den erhobenen Zeigefinger, aber in der Regel machen Sie jetzt mal runter, ne? Und dann ist auch gut. Und dann gibt's aber natürlich diejenigen, die dafür offen sind und sich dann auch an die Regeln halten. Und sicherlich gibt's manchmal auch Nachbarn, die da Nachbarstreitigkeiten führen, wo man vielleicht auch selber mal hätte klingeln müssen und nicht direkt die Polizei rufen.
Ein Punkt ist ja auch Sauberkeit und Beleuchtung von Angsträumen. Was können wir da erwarten, was konkret in den nächsten Monaten, Jahren passieren wird? Herr Ehm vielleicht.
Vielleicht eine kurze Rückschau darauf auch mit einem konkreten Beispiel. Als ich angefangen habe, mich als sachkundiger Bürger zu engagieren, kam das Thema Burgplatz in Henrichenburg das erste Mal aufs Tableau. Und zwar war da auch als Henrichenburger immer die Rede davon, dass dort ein Unsicherheitsfaktor gilt, weil der Weg gerade zum Fitnessstudio, zum RVR, zu einem Restaurant, zum Soccer Five und so weiter doch gerade zu Fuß in den Wintermonaten ohne Laterne stattgefunden hat. Mhm. Durch die Aufstellung von modernen Laternen, ich betone das, ist dieser Unsicherheitsfaktor an dieser Stelle genommen worden, an einer Stelle, an der es zumindest meines Wissens überhaupt keine Unsicherheiten gab. Also auch da ein super Beispiel für objektive, subjektive Sicherheit. Gleiches gilt leider noch in der Schwebe, Suderwicher Straße, ähnliche Ecke, Henrichenburg ebenfalls. Auch dort ein ganz langes Waldstück, keine Laterne, auch da Unsicherheit. Subjektiv, ja, objektiv, eigentlich nein. Trotzdem zeigt da, Beleuchtung kann da eine große Veränderung führen. Mhm. Deshalb sieht die Kooperationsvereinbarung auch vor, ein Beleuchtungskonzept, jetzt nicht nur für Henrichenburg, da spricht jetzt das Ratsmitglied für Henrichenburg aus mir.
Wo denn?
Aber das soll eben, genau, Kastrop-Rauxel-Weit, das soll aber eben auch ermittelt werden, weil natürlich die Bürger meistens besser wissen noch, an welcher Ecke Nachholbedarf besteht und an welcher vielleicht nicht. Natürlich gibt's immer auch dieses konkrete Beispiel Unterführung am Taubenvater. Dort auch da immer wieder in den Schlagzeilen, auch bei Ihnen, dass dort eben ein großes Unsicherheitsgefühl vorherrscht und auch da die Beleuchtungssituation nicht optimal ist.
Mhm. Sauberkeit, letztes Thema von diesen dreien, die wir zu besprechen haben. Frau Kapteinert, was haben Sie im Bereich Sauberkeit vor? Also wenn ich an Sauberkeit denke, dann denke ich immer wieder an Müllhalden, illegale Müllhalden, die überall immer wieder aufploppen. Leute, die irgendwie Sperrmüll einfach an den Straßenrand stellen und so weiter. Kann man da überhaupt was machen von politischer Seite, wenn die Leute sich einfach so benehmen?
Jein. Wir haben natürlich grundsätzlich die Problematik, dass wir einfach auch begrenzte Mittel haben und gerade Sauberkeit, also Müllentsorgung auch über Gebühren läuft. Entsprechend würde das ja eben die Bürgerinnen und Bürger auch entlasten. Es gibt aber durchaus Überlegungen auch zu sagen, wir möchten da ganz konkret mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und auch überlegen, welche Sauberkeit ist eigentlich was wert. Also wenn man sehr plastisch sagt, okay, das kostet irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro mehr im Monat und dafür wird eine bestimmte Straße einmal öfter gesäubert, ist das etwas, was ihr für richtig haltet oder ist es etwas, was ihr für nicht für richtig haltet? Genauso kann man auch darüber sprechen und in den Kontakt kommen, was sogenannte Mülldetektive angeht. Das klingt irgendwie so ein bisschen lustig. Aber die sich halt solche Müllkippen angucken, ne, wo irgendjemand seinen Sperrmüll wegbringt oder auch sonstigen Dreck. Und sagen, kann ich eigentlich herausfinden, wer das gewesen ist? Und kann ich dann entsprechend auch diejenige Person eben zur Verantwortung ziehen und auch dafür sorgen, dass sie das halt finanziell tragen muss? Weil ich schon davon überzeugt bin, wenn, sag ich mal, da Strafe auf dem Fuß folgt, dann kann das auch dazu führen, dass der ein oder andere sich vielleicht doch nochmal überlegt, ob er nicht sich an ja, Recht und Gesetz hält und vernünftig den Sperrmüll bestellt oder eben anders Sachen zur Kippe fährt.
Herr Ehm, Sauberkeit, was sind da die Maßnahmen, die Ihnen vorschweben, um das Thema möglichst schnell und vielleicht auch günstig zu verbessern?
Frau Kapteinert hat es eigentlich schon angesprochen. Über eine Gebührenanpassung müsste man, wenn man jetzt von dem idealen Stadtbild reden möchte, in der Sauberkeit, aber eben auch in der Grünflächenpflege, die mir immer noch besonders am Herzen liegt, weil wir natürlich damit auch ein Stück weit, ich sage immer, Stadtmarketing ist auch Teil des Grünflächenpflege und der Sauberkeit, weil wenn ich durch eine Stadt fahre und ich sehe, die Grünflächen sind nicht gepflegt, überall liegt Müll, ja, dann ist die Aufenthaltsqualität eher gering und vielleicht komme ich dann auch nicht so schnell wieder, weil ich mir denke, ja, richtig schön war es nicht. Und wir haben natürlich in Castrop-Rauxel teilweise schöne Grünflächen, die gepflegt sind. Engelsburgplatz ist sicherlich immer in einem guten Zustand, zumindest überschaubar. Es gibt aber eben auch andere Flächen, bei denen es nicht der Fall ist. Das hat diverse Ursprünge, insbesondere natürlich auch die Haushaltslage. Aber auch das muss in irgendeiner Art und Weise zumindest langfristig angegangen werden, damit auch an dieser Stelle ja das Gefühl weggenommen wird, dass in diesem Land vielleicht zu wenig funktioniert.
Ich danke Ihnen beiden für den Besuch bei uns im Podcast-Studio, wo wir gerade bei Grünflächen waren. Ich habe die Kanadagänse schon schnattern hören im Stadtgarten. Die sind auch wieder da und wir freuen uns alle gemeinsam auf den Frühling. Haben Sie noch was hinzuzufügen, Frau Kapteinin? Sie schauen so. Nein. Dann würde ich sagen, moderieren wir das Ganze ab. Vielen Dank und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen noch einen Text aus der ganzen Geschichte. Den können Sie dann bei uns lesen. Bis dahin verabschieden wir uns. Glück auf.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Glück auf.
Podcast. Der Podcast für Castrop-Rauxel.